Hallo, mein Name ist Anton.
Und ich bin Jakob. Wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob. Herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge. Hallo, lieber Anton.
Hallihallo und willkommen auch von mir.
Ja, und wir sind bei der vierten Folge der fünften Staffel und ich freue mich. Ich bin gespannt, Anton, denn heute hast du wieder ein Thema vorbereitet.
Oh ja.
Ich weiß noch nicht, worum es geht.
Ihr habt es
sicher im Titel schon gelesen, aber ich bin gespannt. Ich freue mich.
Die Freude ist ganz meinerseits, Jakob.
Lieber Anton, bevor du aber dazu kommst, uns von deinem Thema zu berichten, musst du erst einen kleinen Test bestehen.
Oh ja, richtig. Unsere obligatorischen Präliminarien.
Die Präliminarien, das Vorwort quasi
genau.
Zu jeder Folge. Lieber Anton, worum ging es denn in der letzten Folge?
Mein lieber Jakob, in der letzten Folge hast du uns in die Welt der Zauberei entführt. Und genauer gesagt, nachdem ich erstmal mehrere Versuche gebraucht habe, um zu erraten, worum es denn geht, hast du uns ein paar sehr interessante und spannende Zaubersprüche vorgestellt, in denen es vor allem um die Gesundheit des Pferdes ging. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Pferde sind wichtig, ja.
Genau. Und alles andere könnt ihr sehr gerne in der dritten Folge der fünften Staffel nachhören.
Ganz genau so ist es, ja. Ich finde, Zaubersprüche sind nicht so offensichtlich. Da muss man vielleicht einfach schon mal öfter raten. Das ist, glaube ich, normal und okay. Genau. Und wenn ihr etwas über althochdeutsche Zauberei und Hexerei hören wollt, dann schaltet einfach die letzte Folge an.
Genau. Und Jakob, meine Frage an dich lautet jetzt, hast du denn Rückmeldungen oder Feedback von unseren lieben HörerInnen bekommen?
Yes, so ist es. Wir haben wieder ein bisschen Feedback bekommen. Simon schreibt auf Spotify, mega magische Folge. Vielen Dank. Ich habe mich daran erinnert, dass jemand auch zur Folge zum Perfekt, also zum Perfekt-Hilfsverb geschrieben hat, dass es eine perfekte Folge war. Jetzt mache ich eine Folge über Zaubersprüche, es ist eine magische Folge. Super spannend, schreibt Simon. Aber wie müsste denn der Bär heutzutage nun heißen, wenn der ursprüngliche Name nicht tabuisiert worden wäre? Fragt Simon.
Spannende Nachfrage.
Und tatsächlich habe ich mir mal Gedanken gemacht darüber, was man so macht in seiner Freizeit.
Na klar.
Wie würde denn dieses indoeuropäische Wort, dieses ursprüngliche indoeuropäische Wort, das ja dann ersetzt wurde durch Bär, also Bär, das ja der Braune bedeutet, wie würde das denn im modernen Deutschen lauten, wenn es das noch gäbe? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt mehrere verschiedene Varianten der Wurzel, von der das moderne Wort hätte abgeleitet werden müssen. Und dann geht es ja über Jahrtausende von Lautwandeln. Also es gibt nicht das eine Wort, das so rauskommen würde. Es gibt mehrere verschiedene Varianten.
Okay.
Es ist auch lustig, weil normalerweise rekonstruiert man ja. Man rekonstruiert ja von modernen Sprachstufen hin zu früheren Sprachstufen, die uns nicht überliefert sind, sondern die man eben nur rekonstruieren kann.
Ja, genau.
Und in dem Gedanken macht man eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen habe ich das Prokonstruieren genannt, die Prokonstruktion. Andere Leute nennen es wahrscheinlich Prokrastinieren. Also, was ist rausgekommen? Ich glaube, so die wahrscheinlichste Variante oder die plausibelste, nicht die wahrscheinlichste, wahrscheinlich ist schon falsch, aber die plausibelste Variante wäre sowas wie Rocht. Rocht oder Rot, vielleicht. Oder Rocks auch, also Rochs.
Rocht, okay.
Racht vielleicht auch. All das sind Möglichkeiten. Es ist ja nicht vorhersagbar. Also es sind einfach nur Wahrscheinlichkeitsüberlegungen oder eigentlich nicht mal Wahrscheinlichkeitsüberlegungen, sondern Plausibilitätsüberlegungen.
Ja.
Ganz genau weiß man es nicht. Jemand, also ein linguistischer Creator, hat das auch mal fürs Englische gemacht. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ich konnte den Beitrag nicht mehr finden.
Moment, Moment, Moment. War da nicht mal eine so eine Sache, wo du mich geschämt hast dafür, dass ich die Quelle nicht aufgeschrieben habe? Jakob, Jakob, Jakob. Ich vergesse sowas nicht.
Ja, das ist jetzt die Antwort auf einen Kommentar. Also.
Nichtsdestotrotz, shame on you.
Shame on you, ja, okay. Miko schreibt uns auf Spotify, in unserer Familie heißt es Unkenruf, wenn man zum Beispiel sagt, hoffentlich geht das Auto nicht kaputt oder ich glaube, gleich regnet es.
Mhm.
Wir haben sogar ein kleines Ritual, um das schlechte Ereignis abzuwehren. Man überkreuzt zu zweit die kleinen Finger einer Hand und sagt einen Spruch auf.
Oh.
Also quasi wie Pinky Swear. Man überkreuzt zu zweit die kleinen Finger einer. Und dann gibt es auch noch einen Spruch. Also das ist, Miko, das ist Magie. Das ist Magie. So, also das ist quasi die Essenz von Wortmagie. Du praktizierst Magie, Miko.
Moderne Hexerei.
Moderne Hexerei, ganz so ist es, ja. Und Estel hat auch geschrieben. Und er schreibt, dass es mal wieder eine richtig interessante und unterhaltsame Folge war. Bedankt sich auch.
Danke.
Und er sagt, alles, was mit Althochdeutsch irgendwie zu tun hat, hat auf jeden Fall sehr gute Karten. Und da hat er auf jeden Fall richtig Lust drauf. Und genau, es kam wie gerufen, die Folge. Und Estel schreibt auch, dass wir ihn das letzte Mal weiblich gelesen haben. Ich glaube, das war auch ich. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Französisch gelesen, den Namen Estelle.
Okay.
Aber er sagt, das ist eigentlich ein Name aus Tolkiens Texten. Und ich habe da nochmal nachgeguckt, und zwar ein männlicher Name. Und ich habe da nochmal nachgeguckt, und das ist tatsächlich ein Beiname für Aragorn. Und das bedeutet Hoffnung. Aragorn ist ja in Bruchtal aufgewachsen. Mhm. Und das ist quasi der elbische Name, den er bekommen hat. Also im Sinne von natürlich auch, dass er irgendwann mal König wird. So quasi die Hoffnung der Menschheit.
Aha.
Estel bedeutet Hoffnung.
Wow, schöner Name.
Genau. Und als letztes wurde ich noch darauf hingewiesen, dass ich ja überhaupt nicht mehr aufgeklärt habe, was es mit Abracadabra auf sich hat.
Das hast du als Zitat aus dem Song von Lady Gaga genommen.
Ja, daher kenne ich dieses Wort. Also was hat es mit Abracadabra eigentlich auf sich? Das ist auch ein echtes Zauberwort. Es ist quasi eigentlich wahrscheinlich ursprünglich ein Zauberspruch, also ein kurzer Zauberspruch, der dann aber durch mehrere Sprachen gegangen ist. Also im Deutschen kennen wir ihn wahrscheinlich aus dem Lateinischen, vielleicht über Vermittlung aus dem Französischen oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein in Westeuropa weit verbreitetes Wort. Gibt es auch im Niederländischen, Englischen, Französischen, eben Schwedischen, Norwegischen und so weiter. Alles immer Abracadabra. Und ich habe mal nachgeguckt im Kluge, im etymologischen Wörterbuch des Deutschen. Und da steht drin, ein in mehreren Sprachen bezeugtes Zauberwort, zunächst zur Abwehr gegen bestimmte Krankheiten.
Mm.
Also auch hier, Zaubern gegen Krankheiten. Im Lateinischen ist es seit dem 3. Jahrhundert nachgewiesen. Und über die Herkunft sind nur Spekulationen möglich, steht da noch. Also in dem Wörterbuch steht quasi, Leute, macht euch gar keine Umstände. Ich habe natürlich die Umstände trotzdem gemacht.
Nein.
Also es gibt mehrere Ideen quasi, wo das herkommt. Eine ist, es kommt aus dem Thrakischen und dort bedeutet diese Wendung anscheinend sowas wie Schaum und Asche oder vielleicht auch Nebel und Rauch. Also irgendwie so deutet vielleicht auf einen magischen Ritus hin, keine Ahnung. Und es gibt auch eine Herleitung aus dem Aramäischen. Die findet man auch auf der Wikipedia-Seite von Abracadabra. Und da, also da gibt es, auf der Wikipedia-Seite gibt es sowieso 10 verschiedene Möglichkeiten, wo das herkommt. Und im Aramäischen bedeutet es anscheinend irgendwie sowas wie, ich erschaffe, also während ich rede, erschaffe ich oder irgendwie sowas. Und ich will nur darauf hinweisen, bei Harry Potter dieser, der Todesfluch, Avada Kedavra, der kommt wahrscheinlich auch von diesem aramäischen Spruch, von dem man glaubt, dass auch Abracadabra herkommt. Nur Abracadabra ist quasi tatsächliche menschliche Geschichte, dass es tatsächlich so passiert.
Yeah.
Und Avada Kedavra ist natürlich von einer Person erdacht. Da hat sich anscheinend jemand inspirieren lassen. Das war's.
Das war's, Jakob. Hat sich keiner bei dir zurückgemeldet mit irgendeiner kleinen Review, weil die Person ausprobiert hat, so einen Zauberspruch an ihrem Pferd oder so?
Nee, leider noch nicht. Also,
schade.
Wenn ihr Bock habt, also ich nehme Reviews an. Ich würde sie im Podcast veröffentlichen dann. So eine kleine Zauberspruch-Review an eurem Pferd. Ich hoffe natürlich, falls ihr Pferde habt, dass es diesen Pferden und auch den Beinen dieser Pferde gut geht. Lieber Anton, das war das Feedback zur letzten Folge.
Mhm.
Bist du soweit?
Yes, ich bin sehr bereit.
Ich hatte einen langen Arbeitstag und bin bereit, mich jetzt zurückzulehnen und dir zuzuhören und bin gespannt auf das Thema, das du mitgebracht hast.
Okay, das Thema der heutigen Folge, das wurde bereits mehrfach bei mir angefragt. Und ich muss gestehen, dass ich mich vor diesem Thema so ein bisschen gedrückt habe bisher. Denn normalerweise arbeite ich, beziehungsweise auch wir, uns ja meistens in ein relativ neues Thema ein, um uns dann gegenseitig auch über dieses Thema was zu erzählen, was Spannendes zu erzählen.
Mhm.
Und dieses Mal ist das auf jeden Fall etwas Spannendes, aber es ist etwas, wo ich mich nicht komplett neu einarbeiten musste. Und das macht alles noch ein bisschen schwerer, denn ich habe lange überlegt, naja, wie steige ich in dieses konkrete Thema ein? Soll ich wieder ein Gedankenexperiment mitbringen? Da dachte ich mir so, nee, aus meiner Sicht ist das unpassend. Dann dachte ich, okay, ich bringe vielleicht Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Aber das werde ich sowieso heute immer wieder mitbringen und erzählen. Deswegen war das für den Anfang dieser Folge auch vielleicht ein bisschen komisch. Und dann ist mir eingefallen, dass der perfekte Einstieg in das heutige Thema ein Essay ist. Und zwar ein Essay von Jonathan Swift aus dem Jahre 1729. Und dieses Essay trägt den Titel »Ein bescheidener Vorschlag im Sinne von Nationalökonomen, wie Kinder armer Leute zum Wohle des Staates am besten benutzt werden können.«
What? Willst du mir was sagen, Digga?
Bleib bei mir, Jakob, bleib bei mir.
Ich bin da.
Den Jonathan Swift, den kennen die meisten von euch und vielleicht auch du, Jakob, von einem anderen Buch, von einem anderen Werk. Er ist ein Autor von Gullivers Reisen.
Ah, ja.
Er lebte in der Zeit von 1667 bis 1745 in Dublin und er war irischer Schriftsteller. Kommen wir nun zurück zu diesem Essay mit dem interessanten Namen. In diesem Essay wird ein Problem skizziert. Und der Text beginnt folgendermaßen. Und ich zitiere das jetzt. Den Text findet ihr übrigens auch unten in den Shownotes als einen Link zu der entsprechenden Wikipedia-Seite. Spaziergänger in unserer großen Stadt Dublin oder Reisende auf dem Lande müssen leider oft den traurigen Anblick genießen, dass sie die Straßen, Häfen und so weiter von BettlerInnen gefüllt sehen, denen 3, 4 oder 6 zerlumpte Kinder folgen, um jeden Reisenden mit Almosenbitten zu belästigen. Diese Mütter werden, anstatt dass sie für ihren Lebensunterhalt arbeiten können, gewissermaßen zur Herumstreiferei gezwungen, damit sie Nahrung für ihre hilflosen Kinder erlangen. Letztere aber werden Diebe, sobald sie größer sind, weil ihnen Arbeit fehlt oder sie nehmen fremde Kriegsdienste, vielleicht zum Schaden Englands oder verkaufen sich als Tagelöhner nach den Kolonien. Zitat Ende. Also, es wird ein Problem skizziert in einer sehr drastischen Art und Weise,
jo.
Wo man sich echt fragt, okay, wo geht eigentlich diese Reise hin?
Nun, das frage ich mich auch gerade.
Nun ja, Also die Lösung für dieses Problem, was hier im Essay skizziert wird, ist ein bisschen drastisch. Aha. Und zwar geht es im Essay weiter, Zitat: Ein sehr kenntnisreicher Amerikaner meiner Bekanntschaft, in London ansässig, hat mir die Versicherung gegeben, dass ein junges, gesundes, wohlgenährtes Kind von Alter eines Jahres ein höchst schmackhaftes Nahrungsmittel sei und eine gesunde Speise bietet, ob geschmort, gebraten, gebacken oder gekocht.
Oh mein Gott!
Was? Ja, ja, ja.
Das heißt, Jonathan Swift haut nicht nur den klassischen alten Klassismus raus und sagt, die Armen sind kriminell und nerven und betteln, sondern er sagt auch, eat the poor, sagt er quasi, eat the poor.
Ja, genau, genau.
Willst du mich verarschen? Der war Priester. Der war Priester. Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite.
Hör auf, weiter zu scrollen. Hör auf, weiter zu scrollen.
Nie wieder lese ich Gullivers Reisen, Digga. Nie wieder.
Oh doch, du wirst es wieder lesen. Du wirst gleich rausfinden, worum es geht. Auf jeden Fall führt der Autor diesen obskuren Gedanken des Kannibalismus weiter argumentativ aus und im gesamten Essay auch systematisch weiter. Wenn er zum Beispiel über das Gewicht des Kindes redet und überlegt, ob es sich rentiert und so weiter und so fort. Also richtig obskur. Nun, Jakob, was ist das heutige Thema?
Also es muss ja um Sprache gehen.
Keine Sorge, es wird keine politische Themensendung heute.
Also was du aufgemacht hast, ist irgendwie sowas wie politische Theorie der Aufklärung. Darum wird es heute nicht gehen, da hättest du ja nicht mit Jonathan Swift gestartet, sondern mit anderen. Kannibalismus, ich weiß jetzt aber auch keinen so offensichtlichen Konnex zwischen Sprache und Kannibalismus.
Okay, ich merke, du tappst wirklich im Dunkeln und bevor das jetzt noch obskurer hier wird, decke ich das mal auf. Das ja. Thema der heutigen Folge ist Ironie.
Oh.
Denn dieses Essay ist ein Paradebeispiel für ironische Erzählung, weil wenn wir jetzt bedenken, dass Swift ein Satiriker war und uns diese fehlenden Hintergrundinformationen einholen, dass er auch ein mehrfacher Kritiker der Zustände im englisch regierten Irland war und sich auf diese ironische Weise gegen diese Missstände der Überbevölkerung und Armut äußerte, mit der Kritik an der Regierung, dann scheint das Phänomen der Ironie hier auch gar nicht so weit entfernt zu sein. Und tatsächlich ist dieses Essay auch wichtig für die theoretische Auseinandersetzung mit der Ironie und wir kommen nochmal dazu zu sprechen. Aber Ironie ist natürlich nicht nur ein Essay. Ironie ist nicht nur eine literarische Form oder ein rhetorisches Mittel, sondern Ironie ist so alltäglich und überall auftretend, dass wir darüber auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht auf jeden Fall sprechen müssen, wenn wir über Sprachgebrauch im Alltag diskutieren.
Da hast du mich ja jetzt ganz schön aufs Glatteis geführt.
Das habe ich sehr gerne gemacht.
So ein bisschen aufgeregt habe ich mich ja schon. Da steht sogar, er ist irischer Schriftsteller und Satiriker. Mhm. Aber du hast gesagt, er ist nur Schriftsteller und deswegen habe ich mich nur darauf konzentriert.
Ja, das nennt man Framing. Okay, Jakob, wir haben also heute sehr viel vor, weil Ironie ist kein leichtes Phänomen und es gibt viele offene Fragen in der pragmatischen Sprachwissenschaft. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an und steigen zunächst in unsere Lieblingsrubrik ein, nämlich Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes und Definitionen.
Definition des Objektbereichs.
Also Jakob, was ist für dich Ironie?
Ich kann jetzt keine gute Definition liefern. Ich kann dir so vielleicht ein Hauptmerkmal liefern, von dem ich glaube, dass es das wichtigste Merkmal von Ironie ist. Und zwar, man sagt etwas und der Sinn des Gesagten entspricht quasi absichtlich als Stilmittel nicht dem, was man ausdrücken möchte, also nicht dem, was man meint.
Mhm. Richtig.
Also ich sag, oh, gut. Und mein aber, das finde ich langweilig oder das finde ich schlecht oder sowas.
Ja.
Das würde ich sagen, ist so ein Hauptmerkmal von Ironie.
Mhm.
Ja, ich weiß es nicht. Also auch bei Jonathan Swift war es ja jetzt so, ne? Er spricht irgendwie darüber, dass Babys gegessen werden müssen, um England zu schützen. Und inzwischen weiß ich ja auch, dass das nicht ernst gemeint war, sondern er eigentlich ja genau das Gegenteil ausdrücken wollte. Also er wollte darauf hinweisen, ey, ihr verarmt die irische Bevölkerung immer mehr und die Leute in England machen nichts. Also die helfen nicht.
Du hast schon sehr viele Bereiche der Ironie gerade abgedeckt. Und auch die gängigsten Annahmen oder die gängigste Definition über Ironie schon relativ klar benannt. Also du gingst ja in die Richtung etwas anderes meinen als etwas sagen. Und dann hast du an einer anderen Stelle noch gesagt, das Gegenteil davon meinen, was man wörtlich sagt. Und darüber sprechen wir gleich, welche von diesen Sichtweisen die bessere ist, die passendere ist. Ich habe auch noch so ein bisschen darüber nachgedacht, was wir mit ironisch oder mit dem Begriff Ironie im Alltag alles noch beschreiben. Weil die Alltagsbedeutung des Wortes Ironie ist auf jeden Fall deutlich vielfältiger und breiter aufgestellt als das, worüber wir heute sprechen werden. Und zwar ist es ironisch, wenn wir zum Beispiel auf Instagram einen Post sehen, in dem beschrieben wird, wie schlecht Social Media für uns ist. Es ist aber auch ironisch, das ist so ein klassisches Beispiel in der Literatur, wenn ein Feuer auf einer Feuerwache ausbricht.
Ja, ja, ja.
Solche Momente bezeichnen wir auch als ironische Situationen oder auch situative Ironie genannt.
Die Ironie des Lebens.
Ironie des Lebens oder Ironie des Schicksals. Richtig.
Ah ja, Ironie des Schicksals. Ja.
Dann gibt es auch Ironie in Literatur oder auch in Film oder Serien. Ein klassisches Beispiel ist die Ironie, dass nur das Publikum, also nur wir wissen, dass Julia nicht wirklich tot ist, aber der arme Romeo der festen Überzeugung ist, dass Julia bereits von uns gegangen ist und deswegen sich umbringt. Das wird als dramatische Ironie bezeichnet. Aber Ironie umgibt uns auch tagtäglich in verbaler Form. Zum Beispiel eine Situation, die ich vor einiger Zeit erlebt habe und immer wieder erleben werde, dass ich in letzter Kraft versuchte, im Rennen die Straßenbahn zu erwischen und sie aber dann die Türen vor meiner Nase zugeschlossen hat und weggefahren ist und ich dann zu mir selber, vielleicht aber auch leise vor mich hin gebrabbelt habe. Na großartig, danke fürs Warten. Auch eine ironische Äußerung, weil ich natürlich in diese Situation, und ich denke, euch geht es vielleicht häufig auch in so einer Situation, nicht erfreut darüber war, dass die Bahn vor mir weggefahren ist und ich weitere Zeit an der Haltestelle in der Kälte verbringen musste.
Ja, ja. Sehr verständlich.
All das sind in der Tat Formen der Ironie. Doch nur das letzte Beispiel, also nämlich das Beispiel, wo die Ironie in echter Kommunikation verbal ausgedrückt wird, ist der Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft, genauer gesagt der Pragmatik, die sich mit dem Phänomen verbalen Ironie beschäftigt. Weil Pragmatik untersucht ja die Sprache im Kontext und Gebrauch im weitesten Sinne.
Ja.
Und wir brauchen die Pragmatik an dieser Stelle, weil der Satz, na großartig, danke fürs Warten, auch wörtlich verstanden werden kann. Und die Ironie nur entschlüsselt werden kann, wenn wir den von mir geschilderten Kontext verstehen und dann die ironische Wirkung des Satzes entfalten.
Ja.
Also, konzentrieren wir uns nun auf die verbale Ironie. Doch auch an dieser Stelle hört die Vielfältigkeit und die Komplexität von diesem Phänomen nicht auf. Denn der Begriff der Ironie hat sich über Jahrhunderte verändert, erweitert und verschoben. Ursprünglich bezog sich nämlich der griechische Begriff eironeia, also die Ironie, auf ein Verhalten des Sprechers, der Sprecherin und war stark abfällig, pejorativ besetzt. Weil mit diesem Begriff wurde eine unmoralische und undurchschaubare Täuschung gemeint. Also eine Person, die ironisch war mit diesem Begriff, hatte eine listige, hinterhältige Absicht, eine Person zu täuschen.
Ja, ja.
Später im Rahmen der Rhetorik wandelte sich dann das Konzept der Ironie. Nun wurde mit dem Begriff der Ironie eine Redefigur, eine Redeweise definiert, bei der das Gegenteil des Gesagten ausgedrückt wird. Also hier haben wir eine Parallele zu unserer heutigen Bedeutung.
Ja.
Also im Gegensatz zu der ursprünglichen Täuschungsabsicht des Aarons musste diese rhetorische Verstellung durchschaubar sein, also keine Täuschungsabsicht mehr aufweisen, um diesen rhetorischen Effekt, dieses Ironische zu erzielen. Und heute ist das auch so, wir würden jemanden, der ironisch ist, nicht als Schwindler bezeichnen oder Schwindlerin bezeichnen, sondern Ironie ist ein fester Teil der Kommunikation. Es gibt viele Funktionen der Ironie in der Kommunikation, zum Beispiel zur Abschwächung der Kritik oder auch zum Ausdruck der sozialen Bindung zu jemandem. Also das sehen wir ja häufig daran, dass wir Ironie eher im Freundeskreis gebrauchen oder mit Personen, die wir schon kennen, anstatt mit fremden Menschen. Sodass Ironie heute nicht mehr diesen großen negativen Schleier über sich hat, sondern tatsächlich ein alltägliches Instrument in der Kommunikation ist.
Aber es ist ja schon so, dass manchmal in manchen Situationen von manchen Menschen Ironie nicht verstanden wird. Und das kann dann zu Missverständnissen führen, oder?
Genau, das ist richtig. Weil, Ironie muss verstanden werden, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Das stimmt.
Also ich hab das jetzt quasi gesagt, weil du hast gerade gesagt, dass das was Alltägliches ist und ich würde das total unterschreiben. Aber ich glaube, es ist nicht so was Alltägliches wie guten Tag sagen oder Bitte und Danke sagen.
Und dafür spricht ja auch die Tatsache, dass Ironie vor allem im Freundeskreis gebraucht wird. Also,
ja.
Wir verwenden Ironie meistens in solchen Kontexten, wo wir davon ausgehen, dass die Person uns dann auch verstehen wird. Und falls es aus unserer Sicht zu risky ist, Ironie zu gebrauchen, dann haben wir bestimmte Mittel, die Ironie nochmal deutlicher zu betonen. Darüber sprechen wir später. Aber bevor wir uns mit den Details beschäftigen, sollten wir jetzt die Ironie aus der pragmatischen Perspektive umschreiben. Also was ist Ironie aus der sprachwissenschaftlichen Sicht? Ist das jetzt das Gegenteil von dem Gesagten, was wir meinen, oder ist das was anderes? Nun, in der modernen Pragmatik gibt es vor allem drei große, grobe, theoretische Richtungen, die sich mit dem Phänomen verbaler Ironie beschäftigt haben. Und das sind drei Theorien, die die Ironie auf unterschiedliche Art und Weise beschreiben. Doch ironischerweise lassen sich für alle der drei dieser Theorien ironische Beispiele finden, die diese Theorien an ihre Grenzen bringen. Und das hat auch dazu geführt, dass es eine Diskussion entstanden ist, was ist denn jetzt nun Ironie und wie lässt es sich theoretisch beschreiben?
Ja.
Wir schauen uns also jetzt mal grob natürlich diese drei großen theoretischen Richtungen an, um eine Idee zu bekommen, wie man Ironie fassen kann. Und einer der ersten Pragmatiker, die sich mit der Ironie beschäftigt haben, war eine Person, über die wir schon in einer anderen Folge gesprochen haben, nämlich Herbert Paul Grice.
Ja.
Er hat nämlich ein Modell sogenannter konversationeller Implikaturen aufgestellt, welches beschreibt, dass wir sehr, sehr häufig mehr meinen können, als wir wörtlich sagen. Und die Kurzzusammenfassung von diesem Modell ist, Grice ging davon aus, dass die Kommunikation dem Kooperationsprinzip folgt und somit die KommunikationspartnerInnen ihren Beitrag oder ihre Äußerung so gestalten, wie das gemeinsame Gesprächsziel erfordert. Also wir sind daran interessiert, dass die Kommunikation nicht abbricht. Und deswegen formulieren wir das auch so, dass wir verstanden werden. Und dafür befolgen wir verschiedene sogenannte Maxime des Gesprächs. Zum Beispiel, indem wir nichts sagen, was wir für falsch halten. Das ist die eine Maxime der Qualität. Was ist jetzt Ironie für Grice? Ironie für Grice ist die Verletzung dieser besagten ersten Maxime der Qualität. Weil wenn wir etwas ironisch formulieren, dann sagen wir ja etwas, was wir absolut für falsch halten. Und wir erwarten von der anderen Person, dass sie das auch erkennt. Mhm. Beispiel. Stell dir vor, Jakob, draußen schüttet es richtig, richtig stark und du fragst mich dann dennoch, ob wir gleich spazieren gehen wollen. Und ich sag daraufhin, klar, draußen ist ja das perfekte Spazierwetter.
Klingt sehr realistisch, muss ich sagen.
Also, was passiert hier? Nach Grice verletze ich absichtlich in diesem Fall die Qualitätsmaxime, weil ich meinen Vorschlag natürlich für falsch halte, dass draußen das perfekte Spazierwetter ist, wenn es übelst regnet.
Mhm.
Du dagegen musst nun als Hörer einen Schlussprozess durchlaufen, um zu der richtigen, von mir tatsächlich gemeinten Bedeutung des Gesagten zu gelangen. Und in diesem Fall, der Ironie, ist das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, die nahestehendste Option, nämlich wir gehen lieber nicht raus, draußen ist schlechtes Wetter für einen Spaziergang.
Ja.
Das ist die erste Theorie. Also die Theorie, die versucht, Ironie als Implikatur zu beschreiben. Und sie wird häufig aufgrund von diesem Gegenteilbezug als Oppositionstheorie bezeichnet.
Mhm, mh.
In der pragmatischen Wissenschaft hat sie auch eine besondere Stellung, weil es ja die erste große pragmatische Erklärung dafür ist, wie Ironie funktioniert.
Mhm.
Und man muss zu dieser Pioniersleistung, die hier Grice erbracht hat, natürlich dazu sagen, dass diese Erläuterung der Ironie wirklich auf wenige Sätze beschränkt war und später in einem Zusatzartikel dann nochmal eins oder zwei Seiten mehr umfasste. Also es ist wirklich eine große Theorie, aber auf sehr wenig Platz reduziert, beschrieben, sodass viele Fragen dieser klassischen Sichtweise einfach offen geblieben sind.
Ja, ja.
Und diese Theorie stößt dann natürlich auch schnell an ihre Grenzen. Ein sehr typisches Beispiel, welches immer wieder gegen diese Grice'sche Ironietheorie verwendet wird, ist das Beispiel eines überheblichen Studenten. Und dieses Beispiel geht so, ich habe das übersetzt. Während der Vorlesung dominierte Danny die Diskussion. Er schien sich mit dem Thema gut auszukennen, aber die Art und Weise, wie er mit seinem Wissen prahlte, war unausstehlich. Jesse, einer von Dannys Kommilitoninnen, sagte zu ihm, du weißt wirklich viel.
Aha.
Nun, wenn wir in diesem Beispiel die Ironie im Gegenteil des Gesagten suchen, dann wird dieses Beispiel schnell sinnlos. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn Jesse wirklich gemeint haben sollte, dass Danny nicht wirklich viel wusste, warum sagt sie dann, du weißt wirklich viel? Das ergibt in dieser Situation nicht wirklich Sinn. Außerdem, natürlich weiß Jesse, wir haben ja den Kontext dazu, dass Danny viel weiß. Also streng genommen verletzt sie ja auch nicht diese Maxime der Qualität, weil sie ja etwas sagt, was sie wirklich glaubt. Also der Kern der Ironie liegt also manchmal nicht im Gegenteil von dem, was wir sagen. Und deswegen schafft diese Theorie es auch nicht, alle Beispiele der verbalen Ironie zu erfassen. Und das führte dazu, dass dann auch andere Theorien sich entwickelt haben.
Was Jesse hier ausdrücken wollte, ist doch eigentlich, also normalerweise sagt man so einen Satz, du weißt wirklich viel, du kannst das wirklich gut oder sowas, ja, als Lob.
Mhm.
Und das hat ja Jesse hier nicht gemeint als Lob. Und das war das Gegenteil, oder? Also es ist quasi nicht mehr so, ich meine etwas und sage dann das Gegenteil, sondern ist, ich meine etwas und benutze etwas, das normalerweise im gegenteiligen Kontext gemeint ist.
Ja, ja, genau. Also du suchst jetzt gerade das Gegenteil nicht auf der wörtlichen Ebene oder auf der Sprachebene, sondern du gehst schon einen Schritt weiter, in der Motivation zum Beispiel. Möchte ich loben oder kritisieren? Es gibt auch Weiterentwicklungsvorschläge, die dann auch tatsächlich in diese Richtung gehen. Aber streng genommen schafft es diese Theorie, so wie Grice Implikatoren versteht, es nicht, dann ein Gegenteil auf dieser wörtlichen Ebene zu der gemeinten Ebene zu initiieren.
Ja.
Okay, also einige Beispiele sind mit dieser Theorie sehr gut erklärbar und andere eben nicht so gut. Und die zweite Theorie, die ich vorstellen möchte, die versucht, diesen Missstand, dass nicht alle Beispiele der Ironie erklärbar sind, zu beseitigen. Und sie wählt dabei eine andere, auch ich sag mal so, Metapher für die Ironie. Und zwar wird die Ironie als ein Echo beschrieben. Und deswegen heißt diese Theorie von Dan Sperber und Deirdre Wilson Echotheorie.
Mhm.
Dieser theoretische Ansatz stellt einen großen Paradigmenwechsel in der Ironieforschung dar, weil wir jetzt weggehen von dieser Vorstellung, dass hier ein Gegenteil von dem Gesagten zum Gemeinten passiert, sondern hier passiert etwas radikal anderes. Dafür brauchen wir jetzt auch noch ein anderes Beispiel. Wieder ein kleines Gedankenexperiment. Also, stellen wir uns mal vor, die Anna und Leonie möchten ein Picknick veranstalten und haben sich dafür auch schon sehr gut vorbereitet. Und am Tag vor dem Picknick fragt Anna sicherheitshalber nochmal nach, weil sie besorgt ist, ob morgen wirklich gutes Wetter für ein Picknick sein wird. Mhm. Sie hat nämlich gehört, dass es möglicherweise regnen würde. Daraufhin sagte Leonie, dass das Wetter morgen genau richtig für ein Picknick sein wird. Also kein Regen, Sonnenschein, wunderbare 25 Grad.
Super.
Und am nächsten Tag picknicken die beiden und plötzlich fängt es an, richtig zu schütten. Ich liebe, dass alle meine Beispiele irgendwie die Regendimension haben und ich immer irgendwann zur Conclusio komme, es schüttet. Naja, aber in diesem Beispiel, es regnet jetzt und alle Vorbereitungen, die die beiden getroffen haben, sind jetzt für die Katz. Und dann in dieser Situation im strömenden Regen sagt Anna zu Leonie, du hattest recht, es ist wirklich das perfekte Wetter für das Picknick.
Ja.
Was passiert in diesem sehr konstruierten, aber auch sehr eindeutigen Fall aus der Sicht der Echotheorie? Nach dem Echo-Prinzip entsteht die Ironie hier also nicht dadurch, dass hier das Gegenteil zu dem gemeint ist, was gesagt wird, sondern die Ironie entsteht, wenn die Sprecherin, also Anna in diesem Fall, eine Äußerung echoartig erwähnt, die bereits schon gesagt worden ist, anstatt sie im üblichen Sinne zu gebrauchen. Also die Ironie dient dabei im Wesentlichen dazu, eine Einstellung der Sprecherin erkennbar zu machen. Mhm. Die Anna ist ja offensichtlich sehr negativ eingestellt, sie ist wütend, sie ist vielleicht auch enttäuscht.
Mhm.
Und das möchte sie mit kommunizieren und nicht einfach nur das Gegenteil des Gesagten ausdrücken.
Ja.
Die ironische Äußerung ist somit mehr als einfach nur das wörtlich Gesagte und das gegenteilige Gemeinte, sondern hier wird eine ablehnende, eine kritische Einstellung ausgedrückt zur Äußerung selbst. Also die Anna, die ist hier ironisch mit dieser Äußerung, weil sie kritisieren möchte, dass sie natürlich ja die Leonie gefragt hatte, wie das Wetter ist und die Leonie nicht recht hatte und jetzt unser Picknick baden gegangen ist.
Ja, ja.
Also ein ganz anderer Ansatz, ganz andere Erklärung und eine ganz andere Theorie für die verbale Ironie. Doch auch hier, wie immer, gibt es natürlich Kritik und Beispiele, die aufzeigen, dass das Echo-Prinzip nicht funktioniert. Aus diesem Grund hat sich die Echo-Theorie auch über die Jahre hinweg, seit den 80ern, immer wieder weiterentwickelt. Und dieses Echo-Konzept wurde immer wieder weiter aufgeweicht. Also am Ende meinte dann dieses Echo nicht nur, dass man sich auf eine Äußerung, die vorher gesagt worden ist, beziehen muss, sondern dass es auch eine soziale, moralische oder ästhetische Norm sein kann, die man hier zitiert.
Oh, ich habe ein Beispiel. Mhm. Es gibt doch im Internet immer wieder so Videos, wo jemand mit dem Auto irgendwie einen Unfall gebaut hat, aber keinen schweren, also irgendwie so in Straßengraben gefahren ist oder sowas.
Mhm,
und dann fährt jemand anders vorbei und sagt so, Entschuldigung, Sie können hier nicht parken.
Ja, also
ich finde das sehr lustig. Und da wird ja auch quasi so eine soziale Norm zitiert, also dieses, wo wird wie geparkt und ist das eine ausgewiesene Fläche quasi,
genau,
wo das total falsch ist, das in dem Moment zu tun.
Und das Echo bezieht sich somit nicht auf irgendeine vorhergesagte Äußerung. Diese Personen hatten miteinander vorher nichts zu tun. Die haben auch keine Äußerung ausgetauscht. Die haben nicht miteinander geredet vorher. Aber das Echo bezieht sich auf eine gemeinsame geteilte soziale Norm, nämlich so sollte man nicht parken.
Ja. Ja.
Und in der Tat ist das tatsächlich eine sehr verbreitete Sichtweise auf verbale Ironie, die auch in der zum Beispiel empirischen Forschung, also zum Verstehen der Ironie, auch manchmal eingesetzt wird.
Mhm.
Aber wie immer, ich will natürlich nicht zu viel abschweifen, aber auch an dieser Theorie gibt es Beispiele, die dann diese Theorie auch an den Rand ihrer Erklärungskraft bringen können.
Ja.
Ein Beispiel, welches als Kritik sozusagen hervorgezogen wird gegen die Echo-Theorie, ist unser Essay, mit dem wir heute die Folge angefangen haben.
Ah.
Nämlich haben die Vertreter der dritten Theorie an der Echo-Theorie kritisiert, dass diese Theorie nicht in der Lage ist, die Ironie in diesem Essay mithilfe eines Echos zu erklären, weil es ja bedeuten würde, dass so ein absurder Vorschlag oder Gedanken, dass man Kinder essen sollte, um Armut zu vermeiden, ja erstmal bereits eine existierende Norm sein müsste oder ein Gedanke, der irgendwie in der Gesellschaft vorhanden sein müsste, den sie echoen. Und das ist natürlich absurd. Das gibt's halt nicht. Deswegen formulieren die beiden Autoren, nämlich Herbert Clark und Richard Garrick, auch in den 80er Jahren, eine Vortäuschtheorie. Die Pretense Theory heißt sie auch. Und zwar erheben sie auch den Anspruch, dass sie die Ironie in diesem Essay erklären können. Denn das zentrale Prinzip der Ironie ist nach Clark und Garrick das simulierte Sprechen oder die Rollenübernahme, die Vortäuschung, die man durch die Ironie ausübt. Also der ironische Sprecher oder die ironische Sprecherin gibt vor, eine andere Person zu sein oder eine Rolle einzunehmen, in der sie das wörtlich Geäußerte vertritt. Die Äußerung selbst wird dabei nicht wie ganz normale Sprache, wie wir tagtäglich benutzen, gebraucht, sondern sie wird vorgetäuscht, sie wird vorgeführt. Und wichtig ist für die Ironie, diese Verstellung, diese Vortäuschung muss natürlich vom Publikum durchschaubar bleiben. Weil wenn die Sprecherin oder der Sprecher diese Verstellung explizit ankündigt, dann ist der Effekt der Ironie natürlich weg. Also wenn ich meine ironischen Äußerungen immer sage, Moment, hier kommt Ironie, dann lacht am Ende keiner. Abgesehen davon, dass bei meinen ironischen Bemerkungen sowieso niemand lacht.
Manchmal lache ich.
Manchmal.
Soll ich öfter lachen?
Nein, lieber authentisch als häufig falsch. Also ganz allgemein formuliert, wenn wir unser Beispiel mit Anna und Leonie nochmal anschauen, dann täuscht Anna hier nur vor, zu sagen, dass es das perfekte Wetter für das Picknick ist. Aber sie vertritt diese Meinung nicht wirklich. Sie nimmt nur eine Rolle ein, also sozusagen eine Rolle der Anna 2, die hier in dieser Situation das sagen würde.
Aha.
So, das sind die drei Theorien.
Was machen wir jetzt damit?
Und natürlich gibt es auch hier wieder Beispiele, die sich nicht durch die Verstellung erklären lassen oder beziehungsweise diese Erklärung der Verstellung so komplex wird und so absurd wird, dass man sich fragt, naja, also bei diesem Beispiel hatte Grice eher recht, weil das Gegenteil gemeint ist von dem, was gesagt wird. Letztendlich gibt es hier bisher keine Allgemeinwahrheit oder irgendeine Theorie, die sagt, so ist verbale Ironie aus der pragmatischen Sicht.
Ja.
Ironie wird also heute immer noch unterschiedlich konzeptualisiert, also in Abhängigkeit davon, welche Beispiele wir untersuchen oder was der Zweck meiner Untersuchung ist. Möchte ich auf die Gegensätze in der Ironie schauen, dann eignet sich die Grice'sche Theorie eher. Oder möchte ich gucken, auf was bezieht sich die Ironie in meiner Äußerung? Dann ist vielleicht das Echo ein gutes Mittel der Wahl.
Ja, ja. Ich finde solche Theoriestreitigkeiten, die gibt es ja öfter mal, oder Theoriediskussionen, die zeigen eigentlich nur ganz gut auf, es braucht noch mehr Forschung. Also Theorien sind ja im Prinzip Modelle, die die Wirklichkeit beschreiben wollen und damit auch ein Stück weit vorhersagbar machen wollen. Und wenn man das jetzt so überlegt, dann gibt es drei verschiedene Modelle von diesem Wirklichkeitsausschnitt Ironie und alle drei sind mal gut, mal schlecht. Das bedeutet, wir brauchen einfach mehr Forschung, wir müssen unsere Modelle ein bisschen anpassen. alle drei Modellierungen enthalten ein paar gute Punkte, aber auch ein paar Punkte, die anscheinend nicht wahr sind. Ja. Also ich finde, da braucht es jetzt mehr Forschung und in 50 Jahren gibt es vielleicht die Theorie, die Ansätze von allen drei Theorien ineinander vereint. Und dann haben wir vielleicht eine Theorie, eine Ironie-Theorie, wo wir sagen, Hammer, mit der können wir jetzt Dinge gut vorhersagen und gut beschreiben und analysieren.
Da hast du recht, denke ich zumindest, denn solche Bestrebungen gibt es ja schon. Also, das sind natürlich nur die drei großen Theoriezweige, aus denen haben sich viele verschiedene Ansätze weiterentwickelt, die dann Gemeinsamkeiten gesucht haben oder Unterschiede betont haben in diesen Sichtweisen. Und keiner von diesen Synthesetheorien, sage ich jetzt mal, hat den Status eines vierten Zweiges bekommen oder einer allgemeinen Sichtweise auf die Ironie in der Pragmatik. Also da, denke ich, fehlt einfach noch tatsächlich ein bisschen Forschung. Und das zeigt sich auch in Bezug auf ungeklärte Fragen, die rund um Ironie immer noch vorhanden sind. Also abgesehen davon, dass die theoretische Sichtweise noch nicht völlig klar ist, was Ironie eigentlich ist, gibt es auch noch ein paar Fragen, die in der Forschung auch noch umstritten sind. Zum Beispiel haben wir ja schon in unseren Beispielen gesehen, dass Ironie häufig verwendet wird, um eine kritische oder spöttische Haltung auszudrücken. Ich möchte mit Ironie so ein bisschen kritisieren. Aber du hattest ja schon eine Sache bemerkt, nämlich sind wirklich alle Formen der Ironie eine kritische Ironie? Möchte jede Form der Ironie eine kritische Haltung ausdrücken? Gibt es nicht Formen von Ironie, mit denen man loben will?
Oder zumindest einen humoristischen Effekt erzeugen will, also mit dem man irgendwie einen Witz machen will, sage ich mal.
Tatsächlich ist es so. Also es gibt die sogenannte negative Ironie, bei der etwas Positives ausgedrückt wird, aber etwas Negatives, Kritisches gemeint ist. Und das ist die häufigste Form der Ironie. Wir sagen etwas Positives, meinen aber eine Kritik. Aber es gibt auch Fälle, in denen etwas Negatives ausgedrückt wird, obwohl eigentlich ein Lob vermittelt werden soll. Und da hatte ich als Beispiel in Erinnerung noch eine Situation aus der Schulzeit. Vielleicht kennen die einen oder die anderen von euch diese Situation, dass nach Klassenarbeiten oder Klausuren dann später in der Oberstufe sich dann so Grüppchen gebildet hatten und man sich natürlich sofort unterhalten wollte. Oh, wie war die Klassenarbeit? Was hast du bei Aufgabe 2 geschrieben? Und dann gab es fast immer irgendeinen Studenten oder eine Studentin, die eigentlich sehr schlau war und normalerweise auch eine Einserschülerin gewesen ist und dann aber in der Runde sagte, ach, das war ja so schwierig und ach, da habe ich verkackt und das weiß ich nicht mehr, ach, das wird so eine schlechte Note. Eine Woche später gibt es dann die Klassenarbeiten zurück, da ist eine dicke 1 auf dem Zettel und die beste Freundin oder ein Freund sagt dann zu dieser Person, oh, total verkackt, du hast mal wieder alles falsch gemacht. Und hier ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein Lob? Ist es Kritik? Ist es beides? Welche Form der Ironie ist das? Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Phänomen. Und auch da ist es also nicht ganz klar, welche Formen die Ironie einnehmen kann.
Ja.
Und außerdem, ein weiterer ganz großer Bereich der Ironieforschung betrifft die sogenannten Ironiesignale. Also die meisten Beispiele habe ich besonders betont, um nochmal zu unterstreichen, Leute, passt auf, hier ist Ironie im Spiel, das meine ich nicht wirklich ernst. Es gibt aber auch andere Formen der Ironiesignale, wie zum Beispiel Gestik oder Mimik. Also wenn wir andere Personen anschauen, lächelt sie zum Beispiel, wenn sie etwas Ironisches, Kritisches sagt oder nicht. Ja. Aber auch diesbezüglich gibt es unterschiedlichste Annahmen und auch empirische Studienergebnisse, in Bezug darauf, ob es diese Ironiesignale gibt, wie sie aussehen und wie groß deren Rolle beim Verstehen der Ironie tatsächlich ist. Manche Studien sagen nämlich, dass die akustischen Merkmale eine wichtige Rolle für das Verarbeiten der Ironie spielen, zum Beispiel die Betonung oder die Geschwindigkeit, in der ich das sage. Also wenn ich eine Äußerung großartig betone und in die Länge ziehe, dann hat es eher so eine ironische Konnotation, als wenn ich das großartig sage.
Ja, ja.
Andere Studien kommen aber zu einem anderen, widersprüchlichen Ergebnis. Und anekdotisch würde ich da auch sagen, dass Ironie, zumindest in meinem Freundeskreis, nicht immer akustisch markiert wird. Also manchmal ist die Ironie meiner Freunde so trocken, dass Menschen um uns herum in der Bahn und im Restaurant und in der Bar wahrscheinlich denken, Gott, die sind ja verrückt. Aber das, was gesagt wird, verstehe ich sofort als ironisch und nicht wahr.
Ja, ja, das kenne ich.
Und vielleicht kennst du eine andere Situation auch, die passiert mir nämlich sehr häufig, dass ich im Internet zum Beispiel in den Kommentarspalten bei Instagram oder TikTok mal durchscrolle und mir so denke, oh Gott, was passiert denn da? Und manchmal aber dann so kleine Symbole, zum Beispiel Emojis oder so, signalisieren, dass hier eine Art Ironie versteckt ist, die für mich, wenn ich nicht in dieser Bubble stecke oder nicht diesen Slang kenne und spreche, halt schwierig zu verstehen ist.
Ja, ja.
Und somit sind wir am Ende unserer Folge und müssen festhalten, dass Ironie, obwohl es so ein häufiges Phänomen in der Sprache ist und auch wichtig ist für die Kommunikation, weil dort natürlich Missverständnisse auftreten können, wenn wir Ironie nicht richtig verstehen, dass es in der Sprachwissenschaft bis heute nicht allumfänglich beschrieben werden kann und noch viele Fragen offen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich die Überlegung, kann man Ironie zum Beispiel nur mit einer Theorie erfassen, wenn es so ein vielschichtiges Phänomen ist und so viele Beispiele erdacht und beobachtet werden können, dass die sich halt nicht mit einem Erklärungsansatz erklären lassen. Und außerdem, der dritte Punkt, den ich sozusagen aus dieser Folge mitgeben möchte, ist die Frage, wie wir Ironie erkennen. Also gibt es Ironiesignale? Gibt es zum Beispiel bei der schriftlichen Kommunikation im Internet irgendwelche kleinen Marker der Ironie, die uns in einer unklaren Situationen zur richtigen Bedeutung verhelfen können. Auch da ist die Forschung vorhanden, aber nicht am Ende. Und deswegen hoffe ich, dass ich mit dieser Folge die Komplexität dieses spannenden Phänomens näher bringen konnte, damit ihr auch im Alltag so ein bisschen beobachten könnt, was wir flüchtig häufig anders meinen als das, was wir sagen, und die Ironie auf diese Art und Weise beobachten können. Zum Schluss möchte ich der Emilia danken. Sie hat nämlich per E-Mail uns beiden sogar diesen Ideenvorschlag, Themenvorschlag geschickt. Und ich sage das am Ende, weil ich wusste, wenn ich sage, dass irgendjemand uns was per Mail geschrieben hat, dass du, Jakob, sofort wüsstest, worum es geht. Vielen Dank, Emilia.
Vielen Dank. Und vielen Dank dir, lieber Anton, für diese Folge. Ich fand besonders interessant diesen Teil jetzt, wo du gesagt hast, dass man sich eigentlich gar nicht sicher ist, inwiefern so Markierungen, also Ironiemarkierungen, die Ironie tatsächlich transportieren. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil ich hätte jetzt aus meinem Bauchgefühl heraus gesagt, dass das auf jeden Fall passiert. Ist es natürlich nicht so, dass nur weil ich was aus dem Bauchgefühl sage, irgendwie dass es richtig ist. Aber irgendwie fand ich das interessant, dass in der Forschung auch gesagt wird, naja, meine Güte, ich weiß schon, dass Ironie auch ohne diese Markierungen funktionieren kann. Aber dass es diese Markierungen gibt und die dann auf jeden Fall auch Ironie markieren, wenn sie auftreten, das ist, dachte ich, irgendwie ist, ist halt so. Also ist klar so. Also das finde ich lustig, also das finde ich interessant, dass es in der Forschung diskutiert wird, was ja eigentlich nur bedeutet, dass das quasi so ist, wie so oft in der Sprachwissenschaft, dass nämlich die Forschung was herausgearbeitet hat, wo dann individuelle SprachnutzerInnen manchmal sagen, hä, nee, das stimmt doch gar nicht, so ist es ja gar nicht. Also ich vertraue der Forschung schon, dass die das diskutiert, merk aber, mein Bauchgefühl sagt mir, es gibt diese Markierungen und die sind auf jeden Fall da und sind auf jeden Fall nützlich und so. Das finde ich irgendwie interessant.
Ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also zum einen habe ich jetzt gerade ja auch universell über die Ironie gesprochen. Aber bisher ist unklar, ob zum Beispiel auch nicht kulturelle Faktoren eine Rolle spielen beim Verstehen der Ironie oder bei der Produktion der Ironie. Also kann es ja sein, dass die Ironie zum Beispiel im Norwegischen sich auf andere Ironiesignale verlässt, als zum Beispiel wie in Deutschland, im deutschsprachigen Raum.
Ja, ja, ja.
Auf der anderen Seite habe ich ja auch schon den zweiten Punkt angesprochen, nämlich Produktion und das Verstehen der Ironie.
Ja.
Nur weil ich Ironie auf eine bestimmte Art und Weise produziere und sie so mit bestimmten Signalen ja auch vielleicht untermale, heißt es nicht, dass ich andere Signale oder sogar diese Signale verstehe in einem anderen Kontext. Auch das sind natürlich unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja.
Sodass diese ganze Debatte um Ironiesignale einfach fragmentarisch ist. Also da gibt es viel Forschung dazu, aber in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Populationen, sodass kein Gesamtbild möglich ist, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, noch bisher. Nicht. Also und genau. da wollte ich quasi einsteigen zu dem, was du noch gesagt hast. Ja, ist denn überhaupt so eine überspannende Theorie möglich? Und da bin ich quasi wissenschaftsoptimistisch und würde sagen, na klar ist das möglich. Wir sind halt einfach noch nicht an dem Punkt. Also würde ich natürlich auch ohne Wissen des Fachdiskurses und ohne, dass ich mich verstärkt mit diesem Phänomen beschäftigt habe, anders als du, würde ich sagen, ist schon möglich, aber wissen wir halt noch nicht.
Dazu in Bezug nochmal die Betonung, also es gibt auch innerhalb der Sprachwissenschaft Theorien, die versuchen, dann diese drei Sichtweisen zu integrieren. Zum Beispiel die Sichtweise von Garmendia, einer Autorin, die sich mit Ironie befasst hat und deren Buch aus dem Jahre 2018 ich auch in die Shownotes packe. Sie hat zum Beispiel das versucht, auch sozusagen die verschiedenen Sichtweisen auf die Ironie in eine zu packen. Außerdem gibt es auch interdisziplinäre Sichtweisen. Also interdisziplinär bedeutet ja, dass verschiedene Bereiche der Wissenschaft, nicht nur Sprachwissenschaft, sondern zum Beispiel auch die Kognitionswissenschaften, dass in diesen Bereichen diese Kooperation versucht wird, Ironie allgemein zu erklären. Also nicht nur die verbale Ironie, sondern auch die situative Ironie oder die dramatische Ironie, die da entsteht, zu verbinden und sozusagen eine kognitive Sichtweise auf Ironie zu geben. Also solche Bestrebungen gibt es schon, aber die sind relativ neu. Die sind relativ neu und da wird noch einiges aus meiner Sicht noch passieren in der Entwicklung dieser Theorie.
Anton, zu guter Letzt möchtest du noch offenlegen, was für eine ganz persönliche Verbindung du zu diesem Thema der Ironie hast?
Das möchte ich auch machen. Also ich habe eine innige Beziehung zur Ironie, zur verbalen Ironie, möchte ich sagen. Und ich setze mich also auch in der Wissenschaft tatsächlich mit Ironie auseinander, aus der pragmatischen Sicht. Und das ist eine sehr gute Überleitung, Jakob, weil ich wollte einen kleinen Aufruf starten. Und zwar bin ich immer interessiert an Beispielen, an Situationen, an Fällen der Ironie aus dem Alltag, um zu gucken, welche Theorie erklärt diese Situation am besten. Also wenn ihr Beispiele habt der Ironie aus eurem Alltag, die ihr gerne teilen möchtet, dann bin ich sehr daran interessiert. Schickt gerne eine Mail oder eine DM auf Instagram und ich bin dann sehr dankbar für diese Beispiele. Vielleicht habt ihr aber auch Fragen und wisst nicht, was das Ironische an dieser Aussage war. Dann schickt es mir auch gerne dazu, weil ich mag knifflige Aufgaben. Vielleicht können wir gemeinsam dann gucken, was das Ironische an dieser Äußerung dann tatsächlich war oder worauf es sich bezog. Genau, also ein kleiner Aufruf nochmal zum Schluss.
Sehr cool. Es ist quasi eine First Time, dass wir über ein Forschungsthema wirklich sprechen von uns.
Ja.
Wobei, ich forsche zum Althochdeutschen.
Ja.
Und ich habe über das Althochdeutsche schon öfter gesprochen, aber
das stimmt.
Ja.
Aber zu sagen, dass du zum Althochdeutschen forschst und dazu schon mal gesprochen hast, ist wahrscheinlich ähnlich, wenn ich sagen würde, ich forsche zur Pragmatik und habe dazu auch schon Folgen gemacht. Also ich bin gespannt auf irgendwann mal eine Folge von dir, wo es um deine konkrete Forschung geht.
Ich dachte, ich mache das dann, wenn ich meine Diss abgegeben habe.
Also ja, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hinweis. Alles Work in Progress. Ich arbeite auch nicht an der Ironietheorie im Konkreten, sondern das ist nur mein Untersuchungsgegenstand. Das heißt, ich muss mich und will mich natürlich auch damit auseinandersetzen. Aber ich dachte, warum nicht? Warum nicht einfach mal über Ironie auf eine so trockene Art und Weise reden, dass das schon wieder ironisch ist?
Sehr gut. Folgt dem Aufruf von Anton sehr, sehr gerne. Schickt ihm Gespräche oder Äußerungen von euch zur Ironie. Und ansonsten, lieber Anton,
lieber Jakob,
würde ich sagen, back mal's, oder?
It's a wrap. Ja, können wir machen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen, indem ihr uns einen Kommentar hinterlasst auf Spotify oder uns eine Mail schreibt. Die E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Oder ihr schreibt uns per DM auf Instagram. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach eine hochsternige Bewertung dalassen auf Spotify oder, was ich ja sehr genial finde, auf Apple Podcasts. Oder auf einer anderen Plattform eures Vertrauens. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut und tschüssi.
Ciao, Kakao.
Wechselseitigen Ausflüchten. Das ist neu, dass ich da schon verkacke.
Sehr gut. Das hast du dann doch nur mit Absicht gemacht, damit ich schwierigeren Schnitt habe.
So richtig, ich werde mich heute so richtig dirty versprechen, die ganze Zeit.
Was war das denn?
Oh nee, stopp. Weird. Man kennt ja auch den Song im Englischen. Abra, Abra, Kadabra.
Ja, den gibt's auch, genau.
Schneid es bitte raus.
Oh nein. Ja, schneid mal raus.
Oder an euch Menschen, wenn ihr mal eine Verletzung habt. Ich meine, Ketamin war ursprünglich auch für Pferde.
Wo entwickelt sich das gerade eigentlich?
Den Witz wollte ich letzte Woche schon bringen, aber da hat sich's nicht ergeben.
Woo! Aus dem Jahre 700, aus dem Jahre. Und Jonathan. Wobei ich natürlich kein Altgriechisch kann, aber des Gesprächs. Also zum Beispiel, dass wir nur etwas sagen, was wir für